Deutschlandfunk.
Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die fünfte Folge. Wir befinden uns im Jahr 1933. Die Weimarer Republik ist gescheitert und wird durch die menschenverachtende Diktatur des Nationalsozialismus ersetzt. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959.
30. Januar, Hitler Kanzler. Noch zittert man nicht um sein Leben. Krieg wird jetzt in den verschiedensten Kreisen für wahrscheinlich gehalten. Ich empfinde eigentlich mehr Scham als Angst. Scham um Deutschland.
Folge 5. Alles duckt sich. In vielen deutschen Universitätsstädten gibt es heute Gedenktafeln, die an eine breit angelegte Kampagne der Nationalsozialisten erinnern. Wieder den undeutschen Geist. Das war der Slogan, mit dem 1933 in ganz Deutschland die Bücher von politischen Oppositionellen und jüdischen SchriftstellerInnen verbrannt wurden. Werke unter anderem von Thomas Mann, Rosa Luxemburg oder auch Erich Kästner. Es wurden Zehntausende Romane, Sachbücher und Gedichtbände aus den Bibliotheken gerissen, aufgestapelt und angezündet. Buch um Buch warfen die Männer der Sturmabteilung in die Flammen.
Außerdem, im Mittelpunkt der weltanschaulichen Schule stehe eine auf die nationalsozialistische Idee gegründete totale Wissenschaft von Volk und Staat.
Eine der ersten Bücherverbrennungen in Deutschland fand am 8. März 1933 in Dresden statt. In der Stadt also, in der Viktor Klemperer seit 1920 als Professor der Romanistik an der Technischen Hochschule tätig war. In der letzten Folge haben wir die Sorgen gehört, mit denen Klemperer den Aufstieg des Faschismus in Deutschland beobachtet. Privat wie beruflich läuft es bei ihm rund. Aber politisch geht es bergab. Der wachsende Antisemitismus und die rechte Radikalisierung, die er gegen Ende der Weimarer Republik beschreibt, münden 1933 in der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Es gibt Fotos und Videos von den Bücherverbrennungen, die man als Sinnbild für diese Machtübernahme sehen kann. Denn quasi sofort gingen die Nazis dazu über, alles Kritische, alles andere zu zerstören, um das öffentliche Leben gleichzuschalten. Die juristische Grundlage dafür bietet das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Der erste Schritt in die Diktatur.
Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Es wird dabei die Aufgabe der Regierung, der nationalen Erhebung sein, dafür zu sorgen, dass gerade in einer Zeit beschränkter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen umso gewaltigeren kulturellen Ausdruck findet.
Teil dieser Gleichschaltung ist es, Jüdinnen und Juden aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen. Das betrifft Viktor Klemperer zunächst noch nicht, weil er bereits als junger Mann zum Protestantismus konvertiert war. Aber an seinen Berichten merkt man, dass ihm bewusst ist, das kann sich noch ändern. Wir hatten in früheren Folgen dieses Podcasts bereits die eine oder andere korrekte Zukunftsprognose von Klemperer. Und hier verhält es sich nicht anders. Übrigens nicht nur in Bezug auf seine eigene Zukunft. Sehr spannend finde ich in diesem Kontext seine Ausführungen zu Israel und Palästina. Klemperer hatte ja bereits in den 1920ern beschrieben, wie sich viele seiner jüdischen Bekannten dem Zionismus zuwenden. Oft in Reaktion auf die antisemitischen Anfeindungen, die sie erleben müssen. Ihre Hoffnungen richten sich auf einen jüdischen Staat, in dem sie endlich sicher sind, nach immer wiederkehrendem Trauma und Verfolgung. Mit der Machtübernahme der Nazis planen immer mehr Jüdinnen und Juden, nach Palästina auszuwandern und den Staat Israel aufzubauen. Klemperer lehnt das ab. Der Zionismus sei eine nationalistische Antwort auf den Nationalismus. Er fühle mit den Arabern, denen ihr Land abgekauft wird. Ich muss nicht betonen, wie aktuell diese Debatte ist. An diesen Stellen in Klemperers Tagebüchern zeigt sich einmal mehr, wie langanhaltend die Geschichte der Konflikte, Kriege und der Vertreibung in dieser Region ist. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1933 bis 1934 mit Udo Samel als Viktor Klemperer.
Es muss weitergehen und das Tagebuch muss ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Bitte, ich übergebe dem Feuer die Schriften.
Gesinnungslosigkeit.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften.
Demokratisch,
jüdischer Prägung.
Jüdischer Prägung.
Adolf Hitler ist an das Fenster getreten.
Ja, wir gehen jetzt in das Zimmer, in dem Adolf Hitler steht.
In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus.
Ich bin gekommen, um meinen Mann zu sehen, weil er mit in der SA marschiert.
Ja, also ich habe mich hier heute hergestellt, um mir das mal richtig anzukicken. Ich habe richtig gesehen, dass es eine richtige Volksgemeinschaft ist.
Wer für mich und mein Kind?
Nur mal Herr Dr. Goebbels selber bitten. Vielleicht, Herr Doktor, kommen Sie auch mal an den Apparat.
Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde.
Nein, doch verbrennt sie mich nicht.
14. Januar, Sonnabend. Die Qualen des neuen Jahres die gleichen wie vorher. Das Haus, Frost, Zeitverlust, Geldverlust. Keine Kreditmöglichkeit, Evas Verbohrtheit in den Hausbau und ihre Verzweiflung immer noch wachsend. Wir werden wirklich an dieser Sache zugrunde gehen. Ich sehe es kommen und fühle mich hilflos. 21. Februar, Nachmittag. Ich schreibe hier nicht Zeitgeschichte. Aber meine Erbitterung, stärker als ich mir zugetraut hätte, sie noch empfinden zu können, will ich doch vermerken. Es ist eine Schmach, die jeden Tag schlimmer wird. Und alles ist still und duckt sich. Am tiefsten die Judenheit und ihre demokratische Presse. Man wirkt mich immer mehr ab, man wirkt mich immer mehr ab. Wer wird am 5.3. die Majorität haben? Wird der Terror hingenommen werden? Und wie lange? Niemand kann prophezeien. 10. März, Freitagabends. 30. Januar, Hitler Kanzler. Was ich bis zum Wahlsonntag 5.3. Terror nannte, war mildes Prälud. Jetzt wiederholt sich haargenau, nur mit anderem Vorzeichen, mit Hakenkreuz, die Sache von 1918. Wieder ist es erstaunlich, wie alles zusammenbricht. 8 Tage vor der Wahl die plumpe Sache des Reichstagsbrandes. Ich kann mir nicht denken, dass irgendjemand wirklich an kommunistische Täter glaubt, statt an bezahlte Hakenkreuzarbeit. Dann die wilden Verbote und Gewaltsamkeiten. Und dazu durch Straße, Radio etc. die grenzenlose Propaganda. Am Sonnabend hörte ich ein Stück der Hitlerrede aus Königsberg. Ein Hotelfront am Bahnhof erleuchtet, Fackelzug davor, Fackelträger und Hakenkreuzfahnenträger auf den Balkons und Lautsprecher. Ich verstand nur einzelne Worte, aber der Ton, das salbungsvolle Gebrüll, wirklich Gebrüll eines Geistlichen. Am Sonntag wählte ich den Demokraten, Eva Zentrum. Dann der ungeheure Sieg der Nationalsozialisten. Dazwischen das Horst-Wessel-Lied. Eine entrüstete Zurückweisung, loyalen Juden werde nichts Übles geschehen. Gleich darauf Verbot des Zentralvereins jüdischer Bürger in Thüringen. Seitdem Tag und Tag Kommissare, zertretene Regierungen, gehisste Hakenkreuzfahnen, erschossene Leute, Verbote. Zum politischen Druck die Qual der ewigen Schmerzen im linken Arm, des ewigen Sterbegedankens. Und die marternden und immer erfolglosen Bemühungen um Baugeld. Und das stundenlange Heizen, Abwaschen, Wirtschaften. 17. März, Freitag früh. Letzten Sonntag bei Frühlingswetter einmal mit Eva von der Weißeritz nach Hohen Dölzschen hinauf, unser Bauland betrachtet und zu Fuß herunter. Dazwischen ein Weilchen bei Dembers gerastet. Man sprach Politik mit Vorsicht, da die Fenster offen standen. Leider hatten wir am Dienstagabend Teams hier. Das war entsetzlich und war ein Ende. Mit einer solchen begeisterten Überzeugung und Verherrlichung bekannte sich Thieme, er, zu dem neuen Regime. Das verzeihe ich ihm nicht. Er ist ein armer Hund und ängstigt sich um seinen Posten. Er muss also mit den Wölfen heulen. Aber warum mir gegenüber? 20. März, Montagabend gegen 12. Jede einzelne Regierungsanordnung, Nachricht und so weiter, ist immer noch beschämender als die vorangehende. In Dresden ein Büro zur Bekämpfung des Bolschewismus. Diskretion zugesichert, Belohnung wichtiger Angaben. In Breslau Verbot für jüdische Anwälte, auf dem Gericht zu erscheinen. In München plumpeste Vortäuschung eines versuchten Attentates und daran geknüpfte Drohung des größten Pogroms, falls ein Schuss falle, und so weiter und so weiter. Der Platz der Republik heißt wieder Königsplatz. Und für die Ebertstraße in Berlin hat man den neuen Namen offen gelassen. Wir sahen im Kapitol heute Menschen im Hotel. Ich bin so gerne im Kino. Erschütternd, wie der Roman Vicky Baums, ist auch der Film Ich bin so sehr gern im Kino. Es entrückt mich. 22. März. Blumenfelds Dienstmädchen, die brave Wendin Käthe, kündigte. Es sei ihr eine sichere Stellung angeboten worden und der Herr Professor werde doch wohl bald nicht mehr in der Lage sein, sich ein Mädchen zu halten. Fräulein Wiechmann erzählt, wie in ihrer Meißener Schule alles vor dem Hakenkreuz kriecht, sich gegenseitig beobachtet und misstraut. Ein junger Mensch mit dem Hakenkreuz kommt in irgendeinem Auftrag in die Schule. Sogleich beginnt eine Klasse von 14-Jährigen das Horst-Wessel-Lied zu singen. In der Apotheke irgendeine Zahnpasta mit einem Hakenkreuz. Noch zittert man nicht um sein Leben, aber um Brot und Freiheit.
30. März, Donnerstag.
Gestern bei Blumenfels mit Dembers zusammen zum Abendbrot. Stimmung wie vor einem Pogrom im tiefsten Mittelalter. Oder im innersten zaristischen Russland. Am Tage war der Boykottaufruf der Nationalsozialisten herausgekommen. Wir sind Geißeln. Es herrscht das Gefühl vor, dass diese Schreckensherrschaft kaum lange dauern, uns aber im Sturz begraben werde. Ich empfinde eigentlich mehr Scham als Angst. Scham um Deutschland.
31. März, Freitagabend.
Immer trostloser. Morgen beginnt der Boykott. Gelbe Plakate, Wachen. Zwang, christlichen Angestellten 2 Monatsgehälter zu zahlen, jüdische zu entlassen. Auf den erschütternden Brief der Juden an den Reichspräsidenten keine Antwort. Am Dienstag im neuen Universum-Kino in der Prager Straße. Neben mir ein Reichswehrsoldat, ein Knabe noch und ein wenig sympathisches Mädchen. Er, eigentlich sollte man nicht beim Juden kaufen. Sie, es ist aber so furchtbar billig. Er, dann ist es schlecht und hält nicht. Sie, überlegend, ganz sachlich, ohne alles Pathos. Nein, wirklich, es ist genauso gut und haltbar, wirklich ganz genauso wie in christlichen Geschäften und so viel billiger. Er schweigt. Als Hitler, Hindenburg etc. erschienen, klatschte er begeistert. Nachher bei dem gänzlich amerikanischen, jatzbändischen, stellenweis deutlich jüdelnden Film klatschte er noch begeisterter. Ein Märchen von Andersen, Galoschen des Glücks. Ein Professor hat in Gesellschaft von den Zuständen des 14. Jahrhunderts gesprochen, denkt im Heimgehen, wie es damals in Kopenhagen ausgesehen habe, und plötzlich ist das Pflaster fort und er versinkt im Dreck. Manchmal glaube ich, solche Galoschen anzuhaben, aber man versinkt auch ohne sie bodenlos.
Dritter April.
Am Sonnabend rote Zettel an den Geschäften. Anerkannt deutsch-christliches Unternehmen. Dazwischen geschlossene Läden. SA-Leute davor mit dreckigen Schildern. Wer beim Juden kauft, fördert den Auslandsboykott und zerstört die deutsche Wirtschaft. Die Menschen strömten durch die Prager Straße und sahen sich das an. Das war der Boykott. Banken ausgenommen. Anwälte, Ärzte einbegriffen. Ich kann nicht mehr an meinem Frankreich-Bild arbeiten. Ich glaube nicht mehr an die Völkerpsychologie. Alles, was ich für undeutsch gehalten habe, Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei, Massensuggestion bis zur Besoffenheit, alles das floriert hier. Am Sonnabendabend in Heidenau bei Annemarie und Dr. Dressel. Beide rechtsstehend, beide antinationalsozialistisch und entsetzt. Aber beide isoliert in der Stimmung ihres Johanniter-Krankenhauses. Wir wollen, um Geld freizubekommen, die Wohnung teilen lassen und nur noch 3 Zimmer davon mieten.
Ich habe Pretorius Auftrag zum Einzäunen meines Geländes erteilt. 635 Mark Kosten von 1.100 Mark Reserven. Wir suchen krampfhaft, Kredit aufzutreiben für einen kleinen oder Teilbau. Es ist aber jetzt noch aussichtsloser als zuvor. Auch für uns persönlich drängt alles zur Katastrophe.
7. April, Freitagmorgen.
Es ist nie so viel Schande auf ein europäisches Volk konzentriert worden wie jetzt auf uns. Jede Rede des Kanzlers, der Minister, Kommissare. Und sie reden täglich. Ein solches Gebräu der offensten, plumpesten Lügen, Heucheleien, Phrasen, Unsinnigkeiten.
10. April, Montag.
Die entsetzliche Stimmung des Hurra, ich lebe. Das neue Beamtengesetz lässt mich als Frontkämpfer im Amt. Wahrscheinlich wenigstens und vorläufig. Aber ringsum Hetze, Elend, zitternde Angst. Ein fetter Dembas, Arzt in Berlin, aus der Sprechstunde geholt, im Hemd und schwer misshandelt ins Humboldt-Krankenhaus gebracht. Dort, 45 Jahre alt, gestorben. Frau Demba erzählt es uns flüsternd bei geschlossener Tür. Sie verbreitet damit ja Gräuelnachrichten. Unwahre natürlich. Wir sind jetzt des Öfteren oben. Unser Acker soll jetzt seinen Zaun erhalten. Wir haben 7 Kirschbäume bestellt und 10 Stachelbeersträucher. Ich zwinge mich so leidenschaftlich zu tun, als ob ich an den Hausbau glaube. Dass ich mir auf quäsche Art ein bisschen Glauben einzwinge und derart Evas Stimmung zu stützen vermag. Aber es geht nicht immer, und es steht schlecht um Eva, der die politische Katastrophe furchtbar nahe geht. Man ist artfremd und Jude bei 25% jüdischen Blutes, wenn ein Teil der Großeltern Jude war. Wie im Spanien des 15. Jahrhunderts. Aber damals ging es um den Glauben. Heute ist es Zoologie plus Geschäft.
12. April, Mittwochabend.
Nachmittags, schöner Spaziergang, aber mit Herzbeschwerden. Allein auf dem Gemeindeamt in Dölzschen. Dort oben hat man den sozialdemokratischen Bürgermeister beurlaubt. Mich empfingen der Kommissar, Hühne, Germane mit Spitzbart und der kugelrunde Bauinspektor in SA-Uniformen. Beide sehr höflich, der Kommissar ein bisschen zurückhaltend, sichtbar auf Fürde ängstlich bedacht, der Dicke ein gemütlicher Sachse. Aber hier wurde mir zum ersten Mal ad oculus demonstriert, dass wir nun wirklich ganz der Parteidiktatur, dem Dritten Reich, ausgeliefert sind, dass die Partei aus ihrer absoluten Herrschaft gar kein Hehl mehr macht.
20. April, Donnerstagabend.
Genial verstehen Sie sich auf Reklame. Wir sahen vorgestern im Film, wie Hitler den großen Appell abhält. Die Masse der SA-Leute vor ihm, das halbe Dutzend Mikrofone vor seinem Pult, das seine Worte an 600.000 SA-Leute im ganzen Dritten Reich weitergibt. Man sieht seine Allmacht und duckt sich. Und immer das Horst-Wessel-Lied. Und alles kuscht.
25. April, Dienstag.
An der TH ist jetzt Demba der Gefährdetste. Er leidet ungemein. Ein Rundschreiben bat alle Nicht-Arier aus allen Kommissionen herauszugehen und nicht zu prüfen. Weiß Gott, wie das durchführbar. Anschlag am Studentenhaus, wenn der Jude Deutsch schreibt, lügt er. Er darf nur noch Hebräisch schreiben. Jüdische Bücher in deutscher Sprache müssen als Übersetzungen gekennzeichnet werden.
30. April.
Am 28. den ganzen Tag auf unserem Grundstück. Eva war mit Frau Lehmann oben, nachmittags kam ich nach. Kaffee im schön gelegenen Café Hohendölzschen. Nachher noch eine Weile bei Dembers. Am Abend Berthold Meyerhof bei uns. Lissi ist Schulpflegerin geblieben, da sie als Schwester im Seuchenlazarett tätig war. Morgen wieder Besprechung mit einem Geldmenschen. Vielleicht ist doch Kredit zu erhalten. Keinen Pfennig außer dem 800 Mark Gehalt nehme ich mir ein. Und der Kirschberg schluckt und schluckt.
15. Mai, Montag.
Von den Schand- und Wahnsinnstaten der Nationalsozialisten notiere ich bloß, was mich irgendwie persönlich tangiert. Alles andere ist ja in den Zeitungen nachzulesen. Die Stimmung dieser Zeit, das Warten, das Sich-Besuchen, das Tagezählen, die Gehemmtheit im Telefonieren und Korrespondieren, das zwischen den Zeilen der unterdrückten Zeitungen lesen, das alles wäre einmal in Memoiren festzuhalten. Aber mein Leben geht zu Ende und diese Memoiren werden nie geschrieben werden. 22. Mai, grausamer Witz von Denvers kolportiert. Der Palästina-Einwanderer werde gefragt, kommen Sie aus Überzeugung oder aus Deutschland?
17. Juni, Sonnabendmorgen.
Diätik der Seele. Ich bin zufrieden, wenn Eva einen Morgen ohne Wein und Schreikrampf beginnt, einen Abend leidlich einschläft. Ich schiebe zurück, dass sie nicht ausgeht, das Harmonium den Flügel verstauben lässt. Ich schiebe die Verzweiflung des Wohnungskomplexes zurück. Endlich! Am 11. Juni, genau nach 3 Monaten auf den Tag, wurde das neue deutsche Frankreich-Bild fertig. Und ich will es heute Abend vorlesen, wo Blumenfels, die jungen Köhlers, Wenglers unsere Gäste sind. Den entzückenden Kipura-Film »Lied einer Nacht« sahen wir ein drittes Mal. Als man Kipuras Konzert in Berlin verbot, war er der Jude Kipura. Im Hugenberg-Film ist er der berühmte Tenor der Mailänder Skala. Als man neulich in Prag sein deutsch gesungenes »Heute Nacht oder nie« auspfiff, war er der deutsche Sänger Kipura.
29. 30. Juni.
Unter den 29, 29. Junis unserer Gemeinsamkeit ist dieser im Grunde der trostloseste. Aber wir haben uns ziemlich erfolgreich bemüht, ihn mit Fassung zu durchleben. Seit gestern ohne allen Widerstand Hugenberg gegangen ist und die Deutschnationale Partei sich selbst aufgelöst hat, habe ich allen Mut verloren. Zu solch gänzlichem Mut verlieren liegen natürlich auch persönliche Gründe vor. Hübner bat im Namen des Verlages Quelle und Meyer, auf die Publikation des Frankreich-Bildes nicht zu bestehen. Ich trat zurück. Resistenz hätte nichts geholfen, gar nichts. Aber Eva meint, sich zu allem zwingen lassen, auch nicht den Schein freiwilligen Verzichts. Lektüre der letzten Zeit, Fallada, kleiner Mann, was nun? Ergreifend. Und immer der Gedanke, seit Jahren ist jeder 10. Mensch in Deutschland arbeitslos.
9. Juli, Sonntag.
Am Freitagabend bei Frau Schaps, Jule Sebber auf einen Tag da. Er wandert mit seiner Familie aus. Anwalt seit 1909, Notar, Dozent an der Handelshochschule Königsberg. Im Oktober wird der Hafen von Haifa eröffnet. Dort macht er eine Schiffshandlung auf. Wir hören jetzt viel von Palästina. Es sagt uns nicht zu. Wer dorthin geht, tauscht Nationalismus und Enge für Nationalismus und Enge aus. Für meinen Teil wird mir immer klarer, wie völlig ich ein nutzloses Geschöpf der Überkultur bin. Lebensunfähig in primitiveren Umgebungen. Nicht einmal Sprachlehrer kann ich sein, nur Geistesgeschichte vortragen. Und nur in deutscher Sprache und in völlig deutschem Sinn. Ich muss hier leben. Und hier sterben.
28. Juli, Freitagmorgen.
Seit Tagen erschöpfende Hitze. Am Dienstag schloss ich das Kolleg. Ich habe mir ein paar halb verborgene oder offenkundige Kühnheiten in dieser Kulturkunde-Vorlesung geleistet, teils mit, teils wider Willen. Es hätte mich die Professur kosten können. Die letzten Semestertage brachten der TH noch den Gesslerhut. Zwang zum Hitlergruß.
10. August, Donnerstag.
Frau Krappmann, Aufwärterin, erzählt mit Tränen in den Augen, ein Kollege ihres Mannes Knall und Fall entlassen, weil er nicht mit Armaufheben gegrüßt hat. Ein Freund aus dem Konzentrationslager freigekommen. Er musste dort, ein brillentragender Mann, auf den Namen Brillhund hören. Er musste seinen Essnapf auf allen Vieren kriechend apportieren, wenn er Essen haben wollte. Er musste bei der Entlassung unterschreiben, über alles zu schweigen. Erstaunlich und geradezu beglückend ist der Reichtum der Landesbibliothek im Punkte des 18. Jahrhunderts. Das war die europäische Literatur. Und die sächsischen Könige waren Europäer.
19. August, Sonnabend.
Frau Krappmann warnt uns vor der allzu nationalsozialistischen Frau Lehmann. Und Frau Lehmann erzählt uns mit größter Bitterkeit, ihr Bruder sei zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er einem echten Kommunisten ein Exemplar der roten Fahne geliehen habe, der echte, aber ein Spitzel gewesen sei.
9. Oktober, Montag.
Geburtstagswünsche. Noch einmal Eva gesund sehen im eigenen Haus, an ihrem Harmonium. Nicht jeden Morgen und Abend zittern müssen vor einem Weinkrampf. Das Ende der Tyrannei und ihren blutigen Untergang erleben, mein 18. Jahrhundert fertig und gedruckt sehen. Keine Seitenschmerzen und keine Todesgedanken.
23. Oktober.
Friedmann in Leipzig, Olschki in Heidelberg entlassen. Ich erfuhr heute, dass Walter Jelski nach Palästina geht. Alle drei Töchter Sussmann sind im Ausland.
30. Oktober.
Ich arbeite, mache Geldausgaben, als ob ich meiner Zukunft sicher wäre. Die Ausgaben? Eva fährt fast täglich im Auto nach Dölzschen und zurück. Heute war Großpflanztag, ein ganzer Park. Das mag 100 Mark kosten, jetzt ein Vermögen für mich. Auch beleihe ich wieder meine Lebensversicherung, um dort oben einen Keller bauen zu lassen.
2. November, Donnerstag.
Ich traf auf der Bank Janenski. Er erzählte mir, dass Holdack vom Protestantismus zum Katholizismus übergetreten ist. Er wolle nicht zweitklassiger Christ sein, weil seine Mutter Jüdin war. Walter Jelski ist nach Palästina gegangen. Möglich, dass dort sein Weizen blüht. Ich kann mir nicht helfen. Ich sympathisiere mit den aufständischen Arabern dort, denen das Land abgekauft wird. Indianerschicksal. Eva. Was tun wir am 12. November? An die Bewahrung des Wahlgeheimnisses glaubt niemand, an das richtige Stimmenzählen glaubt auch niemand. Wozu also Märtyrer sein? Andererseits, dieser Regierung Ja sagen? Es ist unausdenkbar ekelhaft.
9. November, Donnerstag.
Montag im ersten Kolleg 5 Leute, in den Übungen 4, heute im Kornet 2. Lore Isakowitz, gelbe Judenkarte, und Student Hirskowitsch, staatenlos, nicht Arier, blaue Karte. Die deutschen Studenten haben braune Karte. Letzten Sonntagnachmittag waren Kaufmanns und Frau Rosenberg zum Café bei uns. Es gab eine furchtbar erregte Szene, als Herr Kaufmann erklärte, sich zum Ja bei Plebiszit entschlossen zu haben. Die gleiche Anweisung habe ja schweren Herzens auch der Zentralverband deutscher Juden ausgegeben. Ich verlor alle Kontenance, hämmerte mit der Faust auf den Tisch und brüllte Kaufmann wiederholt die Frage zu, ob er diese Regierenden für Verbrecher halte oder nicht. Er verweigert mit schöner Natansweisheit die Antwort. Ich hätte kein Recht, diese Frage zu stellen. Er fragte mich seinerseits höhnisch, weshalb ich im Amt bliebe. Ich erwiderte, dass ich nicht von dieser Regierung berufen sei und nicht ihr diente und dass ich mit bestem Gewissen Deutschland vertrete, dass ich Deutscher sei und gerade ich.
11. November.
Die maßlose Propaganda für das Ja. Auf jedem Geschäftswagen, Postwagen, Fahrrad der Postboten, an jedem Haus und Schaufenster, auf breiten Spruchbändern, die über die Straße gespannt sind, überall Sprüche von Hitler und immer Ja für den Frieden. Es ist die ungeheuerlichste aller Heucheleien. Gestern von 13 bis 14 Uhr die Feierstunde. In der 13. Stunde kommt Adolf Hitler zu den Arbeitern. Vollkommen die Sprache des Evangeliums. Der Erlöser kommt zu den Armen und dazu die Amerika-Aufmachung. Das Sirenengeheul, die Minute des Stillstehens. Man hörte minutenlang das Pfeifen, Kreischen, Hämmern, dann die Sirenen und das Singen der abgestoppten Räder, dann über 40 Minuten Hitler. Eine meist heisere, überschriene, erregte Stimme, weite Passagen im weinerlichen Ton des predigenden Sektierers. Inhalt: Ich kenne keine Intellektuellen, Bürger, Proletarier, nur das Volk. Jeder Satz verlogen. Der Mann ist ein enger Schwärmer und er hat nichts gelernt.
14. November.
Am Sonntag stimmte ich beim Plebiszit mit Nein und über den Wahlzettel zum Reichstag schrieb ich auch Nein. Eva gab beide Zettel leer ab. Das war beinahe eine tapfere Tat, denn alle Welt rechnete mit dem Bruch des Wahlgeheimnisses. Trotz alledem, als nun gestern der Triumph veröffentlicht wurde, 93% Stimmen für Hitler, da war ich niedergeschlagen, da glaubte ich das beinahe auch und hielt es für Wahrheit.
16. Dezember.
Nur die Wasserleitung in der Küche funktioniert. Alles andere zugefroren. Leben wie im Unterstand.
31. Dezember, Sonntag.
Ereignisse des Jahres, das politische Unglück seit dem 30. Januar, das uns persönlich immer härter in Mitleidenschaft zog. Evas sehr schlechter Gesundheits- und Gemütszustand. Der verzweifelte Kampf um das Haus. Der Fortfall aller Publikationsmöglichkeiten. Die Vereinsamung. Wir werden heute Abend ganz allein sein. Ich fürchte mich ein bisschen davor. Trost und Hilfe kommt uns immer von unseren beiden Katerchen. Ich frage mich allen Ernstes tausendmal, wie es um deren unsterbliche Seelen bestellt ist.
Das Mikrofon steht auf der großen sogenannten Abus-Terrasse. Der Kronprinz ist auch erschienen. Prinz Augi in Hakenkreuz-Uniform. Eben begrüßt er Minister Goebbels.
1934.
Heute weiß ich, was ich am Persil habe. Es stimmt schon, wenn die Leute sagen, Persil...
Um 2 Uhr morgens flog ihn nach München.
Persil.
Er hat mit eiserner Faust den Angriff niedergeschlagen.
Österreich steht am Grabe. Bundeskanzler Dr. Dollfuss. Bundeskanzler Dr. Dollfuss.
15. Februar, Donnerstag gegen Abend.
Ich klammere mich an alles und jedes Kleinste, was erfreulich ist. Dass Eva frischer ist, dass sie ein klein wenig aus dem Haus kommt, neulich zum Baumverschneiden nach Dölschen, gestern Abend Annemarie zum Bahnhof begleitet und dann ein paar Schaufenster besehen, alles das ist mir Trost. Und dann, ich lese Stunden und Stunden vor, oft bis tief in die Nacht. Heute war die erste Sitzung der ganzen Fakultät unter dem Führer Beste. Aufgehobene rechte Hände, ein Studentenvertreter in SA-Uniform, Professor Fichtner mit dem Parteiabzeichen und alles nur Formalität und Äußerlichkeit. Aber mir wird von diesem Händeaufheben buchstäblich übel. Und dass ich mich immer wieder daran vorbeidrücke, wird mir noch einmal den Hals brechen.
16. Februar, Freitagabend.
Antwort von Teubner auf mein Schreiben. Das Beste, ich schreibe mein Buch gleich in französischer Sprache. Er habe auch Wartburgs gleich französisch herausgebracht. Ich will die gegenwärtige Depression überwinden. Ich will dieses Buch schreiben und will es deutsch schreiben, wie ich es deutsch denke und fühle. Während ich schreibe, ist unten ständiges Singen und Musizieren. Aufmarsch zum Fackelzug vor dem Reichsstatthalter Mutschmann.
Es spricht jetzt Reichsstatthalter Martin Mutschmann.
Meines Virus will ich von Herrn Reichspräsidenten Hindenburg, Statthalter in Sachsen-Anhalt.
Deutsche Männer und Frauen, marschiert alle mit uns. Kein Volksgenosse darf fehlen.
24. Februar, Sonnabend.
Bei Frau Schabs hängt ein wunderschönes Aquarellporträt der kleinen Elfriede Sebber. Ich betrachte es nur als Leihgabe, sagte Frau Schabs. Es geht einmal an meine Kinder zurück. Man ist in dem Augenblick alt, wo man wirklich, und nicht religiös-moralisch formelhaft, die Dinge als Leihgabe betrachtet. Altsein ist heute schlimmer als in früheren Zeiten. Der Himmel ist fort, aber der Glaube an den Ruhm auch.
2. März, Freitagabend.
Das Semester schloss ich am Mittwoch. In der Montagsübung und selbst im Montagskolleg 4 bis 5, 9 bis 10 Leute. Das verleitete mich immer wieder zu subjektiven Abschweifungen, Intimitäten, Unvorsichtigkeiten, hatte aber auch seinen Reiz. Ich sprach halb und halb vor Gesinnungsgenossen. Ich hatte immer das Gefühl, ein paar Jungen sozusagen mit Schutzimpfungen zu versehen oder zu Bazillenträgern zu machen. 3. Sonnabend ein üblicher Abend bei Blumenfels. Wir hörten schöne Schubert-Grammophonplatten. Es kam sogar dahin, dass Eva Schubert spielte. Es wird frühlingshafter. Und Eva war in diesen Tagen schon zweimal oben. Heute wurden 2 Fuhren Mist geliefert. Alle Chauffeure kennen uns schon. Und ein paar Mal bekam ich zu hören, ich habe sie gefahren, als ihr Haus noch nicht stand. Dann muss ich immer beschämt sagen, es steht auch jetzt noch nicht. Und bei mir denke ich, es wird nie stehen.
25. März, Sonntag.
Totale Erschöpfung. immer wieder einschlafen am Schreibtisch. Am Donnerstag hatten wir den Nachmittag und Abend Grete bei uns. Ganz friedlich, ohne Rückgriff auf die Verstimmung des Vorjahres. Die allgemeine Not hat vieles fortgeschwemmt. Grete fuhr nach Pressburg. Ihr Vetter Bunzel hatte sie eingeladen. Und da Wien für uns gesperrt ist, so quartiert er sie im tschechischen Pressburg ein und besucht sie dort. Grete übernachtete im Hotel. Sie erzählte, Sussmanns ältester Bruder Arthur habe sich vor wenigen Wochen das Leben genommen. Veronal, im Hotel. Martin und Walli wurden von der Kriminalpolizei gerufen, die Leiche zu identifizieren. Arthur Sussmann war ein gutmütiger Mensch. Ein Optimist, Fantast und Spekulant. Er hat seinen Bruder studieren lassen, ihn oft begönnert. Im Jahre 1913 besuchte er uns mit Martha und Walli von Venedig kommend in München. Sie waren seine Gäste. Ich habe noch ein Kartenbild von den dreien, taubenfütternd auf dem Markusplatz.
Wo nehmen die Leute Mut zum Selbstmord?
Wo nehmen die Leute Mut zum Zuletzt soll er, ein tiefer 60er, noch eine reiche Heirat geplant haben. Nun der Zusammenbruch. Wo nehmen die Leute den Mut zum Selbstmord her? Heute in Dresden das große Treffen der sächsischen SA. 125.000 Mann paradieren vor dem Statthalter.
2. April, Ostersonntag.
Heute vor 8 Tagen waren wir bei Köhlers. Wir sollten ihren Hochzeitstag schon am Sonnabend feiern und waren im letzten Augenblick etwas geheimnisvoll ausgeladen worden. Als Grund ergab sich, dass man uns das nicht habe antun wollen. Das, ich hätte es übrigens gern gesehen, war die Ankunft der SA. Der Inspektor hat auf seinem kleinen Bahnhof 95 Sonderzüge in Empfang nehmen müssen. Eine Probemobilmachung also. Krieg wird jetzt in den verschiedensten Kreisen für möglich, auch fast für wahrscheinlich gehalten.
24. April, Dienstag.
Ich lese sehr viel vor. Und ich sitze stundenlang bei meinem 18. Jahrhundert, während Eva in Dölzchen gärtnert. Das Stück Keller ist nun gebaut und steht roh und unfertig da. Alle Möglichkeit, Baugeld zu erhalten, scheint abgeschrieben.
13. Mai, Sonntag.
Am Montag in Hauptvorlesung und Seminar, niemand. Ein niederschmetternder Eindruck. Mit einer Pension von etwa 300-400 Mark stünde ich, wie die Dinge liegen, vor dem Nichts. Abends telefonierte ich Beste an, den Vorsitzenden der Abteilung. Er tröstete, allgemeiner Zustand der Hochschule. Man hat die Pfingstferien von 1 auf 2 Wochen verlängert. Man braucht wohl die Studierenden für den neuen Werbefeldzug gegen Kritikaster und Miesmacher. Und man will nicht studieren lassen. Der Geist, das Wissen sind die Feinde. Dieser Werbefeldzug ist am Freitag von Goebbels eröffnet worden. Rede im Sportpalast. Eine maßlose Hetze und letzte Warnung an die Juden. Offenkundige Pogromdrohung, wenn der Auslandsboykott nicht aufhöre. Versprechen, ihnen nichts zu tun, wenn sie sich still in ihren Wohnungen halten und nicht für voll oder gleichwertig zu gelten beanspruchen. Europa 1934. Deutschland. Am 25.04. war Sparmer unser Gast. Der Mann der Volkskunde und primitiven Denkarten, der gemütliche Frankfurter. Er kam vom Verleger aus Berlin. Er sagte, in Berlin rechnen alle mit baldigem Zusammenbruch, ich nicht. Die Masse lässt sich alles einreden. Wenn man 3 Monate lang alle Zeitungen zwingt, zu behaupten, es habe keinen Weltkrieg gegeben, dann glaubt die Masse, es habe ihn wirklich nicht gegeben. Wörtlich. Eva ist trotz schwerer Hitze mindestens übertäglich in Dölzschen. Ich hole sie ab, ich bin auch noch helfend 1-2 Stunden oben. Der Garten ist prunkvoll geworden, der Keller fertig. Am Kirschberg unsere jüngsten Errungenschaften, das Setzen der Eibe, 7 Zentimeter, die ich Eva zu Weihnachten schenkte. Und die Anschaffung eines 21 Meter langen Gartenschlauchs. Neulich schleppte ich einmal über 100 Eimer Wasser.
13. Juni, Mittwoch.
Meine ganze spärliche Zeit floss der Delille-Studie zu. Begonnen Mitte April, immer weiter ausgewachsen, am 10.06. endlich fertig. Eine ausgezeichnete Arbeit. Wann und wo zu veröffentlichen? Scherners, dick, herzlich, kindlich, verfressen wie je, dabei in schlechter Vermögenslage, voller Hass auf die Kleinstadt und die sklavische Gebundenheit an ihre Apotheke. Sie kamen Pfingstsonntagmittag zu uns, unmittelbar vom Hochamt in der Hofkirche. Er erzählte, in Falkenstein darf man nicht beim Juden kaufen. Also fahren die Falkensteiner zum Juden nach Auerbach. Und die Auerbacher ihrerseits kaufen beim Falkensteiner Juden. Zu größeren Einkäufen aber fährt man nach Plauen, wo ein jüdisches Kaufhaus größeren Umfangs ist. Trifft man sich dort, so hat man sich nicht gesehen. Stillschweigende Konvention. Jelski ist auf der Durchreise nach Böhmen hier. Aus einer gewissen Oppositionslust und einer kindlichen Freude an abgeklärter Objektivität sympathisiert er einigermaßen mit Hitler. Martha ihrerseits beinahe rasend vor Hass. Schwelgerische Fantasien. Sie müssten am Galgen hängen und im Vorbeigehen müsste man auf die Hängenden einschlagen. Ich kann mir nicht helfen. Sie ist hysterisch. Aber in diesem Fall hat sie kaum Unrecht. Einmal hatten sie bei sich Haussuchung. Ihr jüngster Willi, Anfang 20, steht den Kommunisten nahe. Beinahe humoristisch scheint sich Walter Jelskis Schicksal zu gestalten. Er hat in Jerusalem durch Edgar Kaufmanns Vermittlung einen Versicherungsposten erhalten. Er ist seit langem ein Liebesbündnis eingegangen mit einer sehr arischen jungen Dame, Baltin, von der Mutter her dem Grafen Zeppelin verwandt, Sekretärin in der Schweiz. Jetzt hat sie eine Erbschaft gemacht und sich eine hebräische Grammatik gekauft. Man will sich heiraten und in Jerusalem leben. Aber wo sich heiraten? Er muss ihr irgendwohin entgegenfahren, wo das möglich ist. Denn in Zion ist der Arier gerade das, was hier der Jude. Am 7.6. war nach langer Pause Fräulein von Rüdiger bei uns. Schon damals waren wir ein wenig aneinander gekommen. Diesmal legte sie ein hysterisch-schwärmerisches Bekenntnis zum Führer ab, auf das ich die notwendige Antwort gab. Sie darauf? Diskutieren kann ich nicht. Ich habe den Glauben. Wir sind nach Hause gekommen. Wir waren seit 1918 nicht zu Hause. Ich fragte sie, die Assistentin am germanischen Seminar, was zu diesem »nach Hause« Kant, Lessing, Goethe, Schiller wohl gesagt hätten. Antwort, sie wären einverstanden gewesen, man müsse über tragische Einzelheiten und Fehler hinaus den Glauben haben. Dagegen gestern in der Landesbibliothek Gespräch mit dem sehr alt gewordenen Direktor Bollert und dem jungen Dr. Kästner. Zuletzt sprach ich Bollert im Hof der Bibliothek vor ein paar Monaten. Damals wies Bollert auf meinen braunen Anzug. Noch nicht braun genug, Herr Professor. Jetzt war sein Brief an mich unterschrieben mit den besten Empfehlungen, Heil Hitler. Der Direktor Bollert sagt tröstend in Gegenwart des jungen Kästner, Sie glauben nicht, wie wenig Nationalsozialisten es gibt. Es kommen so viele Menschen zu mir. Zuerst weit ausgestreckter Arm, Hitlergruß. Dann tasten sie sich im Gespräch heran. Dann, wenn sie sicher geworden sind, fällt die Maske. Ich selber muss den Arm ausstrecken. Ich sage, Heil? Aber Heil Hitler bringe ich nicht über die Lippen. Die Zeichen des nahenden Zusammenbruchs mehren sich. Der rätselhafte Befehl des in Urlaub gehenden SA-Chefs Röhm an die in Urlaub gehende SA. Wir wollen unseren Feinden die kurze Hoffnung gönnen, dass wir nicht wiederkommen. Am 1. August sind wir vollzählig wieder da und werden das Nötige tun. Was heißt das?
Die Ausbreitung der Revolte versticken.
Etwas Friedliches wenigstens. Einmal in Monaten, einmal waren wir im Kino. Wir glaubten, es gäbe einen uns noch unbekannten Kipura-Film. Es war aber der uns bekannte Ein Lied für dich. Tante Mieux. Wir könnten ihn gern ein drittes Mal sehen und hören.
15. Juni.
Seit gestern bedrückt mich die Zusammenkunft Hitlers mit Mussolini in Venedig. Wenn er einen außenpolitischen Erfolg hat, bleibt er. Komisch. Welches Vergnügen es mir macht, dass heute gemeldet wird, der California Bier habe gegen den italienischen Riesen Carnera die Boxweltmeisterschaft gewonnen. Bier, der neulich Schmeling schlug, ist Jude. Unsere Zeitung riss ihn gestern herunter und gab alle Gewinnchancen dem Italiener. So geht jetzt wieder allen Willen das Gefühl. Bier, Simpson, Goliath, Bellum Judaicum.
17. Juni.
Schönes Wetter. Hitze plus Trockenheit, wie sie seit 3 Monaten wütet. Eine Waffe gegen H.
14. Juli.
8 Rezensionen für DLZ, die ich eben abschicke. Meine Arbeitskraft hat sich fast augenblicklich gehoben, so wie der Druck der letzten Jahre ein bisschen nachließ. Die eigentliche Erlösung kam durch die Hausaffäre. Wenglers haben von ihrer verstorbenen Mutter her Vermögen in England liegen. Ein neues Gesetz zwingt alle Deutschen, ihre Auslandswerte zu verkaufen. Die Regierung nimmt die Devisen und zahlt sie in Reichsmark aus. Ellen Wengler bot es mir als langfristige Hypothek. Eine Unterredung, ein Brief, ein Telefongespräch. In 14 Tagen waren wir uns einig. Der entsprechende Vertrag wurde gestern geschlossen. So wie ich die Miete hier los bin, bin ich sehr solvent. Es wird vorderhand der Mittelteil des Gesamthauses gebaut. Immerhin ein in sich geschlossenes Häuschen mit 3 Zimmern. Eine drollige Schwierigkeit ergab sich. Die Bauvorschriften des Dritten Reiches verlangen deutsche Häuser und flache Dächer sind undeutsch. Zum Glück fand Eva rasch Freude an einem Giebel und so wird das Haus also einen deutschen Giebel bekommen. Am 1. Oktober soll eingezogen werden. Den zweiten mächtigen Auftrieb gab uns die Römerrevolte. Gar kein Gefühl für den Besiegten, nur die Wonne, dass man sich gegenseitig auffrisst. Gestern in größter Aufmachung Hitler vor seinem Reichstag. Am Chemnitzer Platz war ein Lautsprecher montiert. Eva sagt Jan van Leyden, ich sage Rienzi. Ungeheuer interessant war Hitlers Wort vom drohenden Nationalbolschewismus. Er rühmt sich, die Kommunisten ausgerottet zu haben. Baugeld, Römerrevolte, es ist mir, als wende sich mein Leben zum Besseren. Und ich glaube, ich werde auch wieder arbeiten können. Sobald die Tagebuchnotizen nachgeholt sind, also morgen, an den Voltaire.
27. Juli, Freitag.
Gestern wurde der zweite Schlag gegen die Stirn des Bullen geführt. Dollfuß getötet und der deutsche Gesandte in Wien abberufen, weil er ohne Wissen und Auftrag der Reichsregierung den aufständischen freien Abzug nach Deutschland versprochen hat. Worauf der Führer der traurigen Ereignisse halber von den Festspielen in Bayreuth abgereist ist.
1. August, Mittwoch.
Gestern das Bulletin. Hindenburgs Zustand besorgniserregend. Wenn die nächsten Tage nicht den Sturz Hitlers bringen, macht er sich zum Präsidenten, das heißt, er lässt sich in freier Wahl von der unerschütterlichen Liebe seines Volkes erwählen.
4. August, Sonnabendvormittag.
Zuerst hat uns das Geschehene, Eva fast noch mehr als mich, mit äußerster Bitterkeit und Verzweiflung erfüllt. Am 2.8. um 9 Uhr stirbt Hindenburg. Eine Stunde später erscheint ein Gesetz der Reichsregierung vom 1.8. Das Amt des Präsidenten und des Kanzlers wird in Hitlers Person vereinigt. Die Wehrmacht wird sofort auf ihn vereidigt und um 6:30 leisten die Truppen in Dresden den Eid. Und alles ist vollkommen ruhig. Unser Schlechtermeister sagt gleichgültig, wozu erst wählen? Das kostet bloß einen Haufen Geld. Der vollkommene Staatsstreich wird vom Volk kaum gemerkt. Ich möchte schwören, dass Millionen gar nicht ahnen, was für ein ungeheures Geschehen ist. Eva sagt, und solch einer Sklavenbande gehört man an. Abends, als ein Autoreifen kracht, wegwerfend, es ist kein Schuss.
10. August,
Sprache des Dritten Reiches, Befehl, Hitler anzureden, mein Führer. Mon Colonel, ganz französisch.
2. September, Sonntag.
Meine eigene Gesundheit ist schlecht. Viel Herzbeschwerden, ständige Entzündungsschmerzen in Schultern, Genick, Kopf, vor allem in den Augen, geringste Produktionskraft, Zerschlagenheit. Bin ich fauler als andere? Andere reisen, wandern, sind in Gesellschaft, spielen Karten, verbringen das Leben auch unproduktiv. Ich versorge mehr als den halben Tag über die Wirtschaft für Eva und die 2 Katzen und lese einen großen Teil der anderen Hälfte vor. Nach einer Zeit der ernsthaften Lektüre oder wenn Eva sehr zerschlagen ist, muss ein spannender, möglichst ein Kriminalroman heran. So sind wir eben bei Edgar Wallace, der grüne Bogenschütze, gelandet.
4. September, Dienstag.
Das Richtfest fand gestern statt. Eva sehr frisch und ich sah doch, wie sehr ihr das am Herzen lag. Ich selber mir beobachtend und sehr wehmütig. Um 3 kamen wir herauf mit einem Berg Kuchen und sehr vielem Kaffee. Birke mit weiß-roten Papierwimpeln oben. Wir kletterten auf dem erzwungenen deutschen Dach herum. Schön geworden ist es und das Ganze macht nun einen durchaus reputierlichen Eindruck. Ich musste eine kleine Ansprache halten. Der Hohn, ich würde keine lange und schöne Rede halten, die könnten Sie alle Tage im Radio hören, und hier wolle man doch vergnügt sein, wurde nicht verstanden. Dann las der lange, lebhafte Zimmermann eine Klischeeansprache vor, dann redete der Polier, schließlich zu meinem Erstaunen Eva. Das erste Mal in 30 Jahren. Fließend und geistvoll. Beziehungen zum 30-jährigen Krieg. Ihre Ahnen im Holzhaus mit Gustav Adolf nach Deutschland gekommen. Wenn wir eine schwedische Holzladung auf dem Deck der Frachtdampfer sahen, dachte sie immer, da schwimmt mein Haus. Wie oft habe ich sie vom Sterben wollen reden hören und welche Vitalität steckt in ihr. Sprache des Dritten Reiches. Erster Staatssekretär im Reichserziehungsministerium schreibt, die Volksschullehrer sollen künftig keine Akademiker sein. Sie sollen die deutsche Jugend rechnen, schreiben und lesen lehren. Außerdem, im Mittelpunkt der weltanschaulichen Schule stehe eine auf die nationalsozialistische Idee gegründete totale Wissenschaft von Volk und Staat. Nicht bloß ins Gebiet der Sprache gehört, dass mir nun ein Beamteneid auf Adolf Hitler persönlich abgefordert wird. Gemeinsame Ableistung erfolgte letzten Sonnabend. Die in Urlaub Befindlichen werden anfangs des neuen Semesters vereidigt. Ich bin in Urlaub. 2 Monate sind eine lange Zeit. Aber ich werde schwören.
14. September.
Sprache des Dritten Reiches. Hitler sagte auch, als er zur Jugend in Nürnberg sprach, sie singen gemeinsame Lieder. Alles zielt auf Übertäubung des Individuums. Ganz allgemein die Rolle des Radios beachten. Nicht wie andere technische Errungenschaften, neue Stoffe, neue Philosophie, sondern neuer Stil. Gedrucktes verdrängt. Oratorisch, mündlich. Primitiv, auf höherer Stufe.
29. September, Sonnabendabend.
Seit 5:30 auf. Von 7:30 bis gegen 4 Uhr haben die Packer hier gehaust. Und jetzt sieht es wüst aus. Montag soll dann umgezogen werden. Und oben war gestern auch noch ein Chaos. Gestern Abend war ich so oben auf, dass ich dem Chauffeur, der sich als Fahrlehrer entpuppte, das Versprechen gab, im Frühjahr bei ihm Unterricht zu nehmen.
6. Oktober, Sonnabend.
Vor einigen Wochen Don Carlos Aufführung in Hamburg. Bei Posas Sier geben sie Gedankenfreiheit, minutenlanger Beifall. Am nächsten Tag der Carlos von allen Bühnen abgesetzt. So auch in Dresden.
9. Oktober, Montag. Irrtum. 8. Oktober, Montag.
Immer noch Chaos. Ich schreibe am freien Schreibtisch. Aber nicht ausgepackt, überall Kisten, unbefestigte Regale, Arbeiter. Chaos, Chaos, Chaos. Keinerlei Arbeitsmöglichkeit. Ich bin heute 53 Jahre alt. Eva hat bisher noch nicht daran gedacht, dass mein Geburtstag ist. Mitten im Trubel war wieder Walter Jelski bei uns mit Frau und Schwägerin. Walter Jelskis Geschichte, wie ich sie jetzt übersehe, er hat vor ein paar Jahren das Schauspielerleben abgeschlossen. Er hatte an der Frankfurter Zeitung Stelle in Propagandaabteilung, war dann in Basel. Dort eine alte Freundschaft, Liebe, freie Ehe, noch von der Schauspielerzeit her. Lilo Eggler. Walter ging nach Jerusalem, fand dort Posten als Versicherungsagent. Dann starb die Mutter Eggler. Die Kinder erbten ein Vermögen, Kriegsentschädigung auf Sperrkonto. Nun heiraten Walter und Lilo als Auslandsdeutsche in Berlin und sie bekommt 15.000 Mark für Palästina frei. Ein hübscher Nachmittag und Abend in allem Wirrwarr. Wir schenkten ihnen, Evas Idee, ich war so ungewöhnlichem gegenüber ängstlich, sie nicht, unsere Trauringe. Sie waren sehr beglückt. Sie wollen, dass Eva Victor, 29.06.04, ruhig stehen lassen und ihre Daten daneben gravieren lassen. Die Ringe passen ihnen und sie zogen sie gleich über die Finger. An der Hochschule soll Sparmer gehen. Er ist zum Reichsleiter der deutschen Volkskunde ernannt worden. So baut man die Abteilung allmählich, vielmehr rasch ab. Ich komme mir vor wie Odysseus bei Polyphem. Dich fress ich zuletzt.
14. Oktober, Sonntagabend.
Heute Abend besonders müde. Aber ich denke, übermorgen werden 9/10 der Bibliothek aufgestellt sein. Georg gratuliert mir aus New York, wo er seine Söhne besucht. Wolfgang Klemperer, in New York studierend, schrieb mir, der größte Teil der Familie Klemperer ist jetzt in Amerika. Er hat recht. Fast die ganze männliche nächste Generation. Sprache des Dritten Reiches. Der Propagandaminister zeichnet immer Dr. Goebbels. Er ist der Gebildete in der Regierung, das heißt der Viertelgebildete unter Analphabeten. Man nennt ihn oft den Kopf der Regierung. Welche Bescheidenheit der Ansprüche! Ein besonders guter Witz. Hitler, der Katholik, habe 2 neue Feiertage kreiert. Maria Denunziata und Mariae Haussuchung.
30. Oktober, Dienstag.
Zeitungsüberschrift: Jugend erlebt Wilhelm Tell. Erlebnis: Das deutsch beseelte plus amerikanisch fehlende Artikel. Telegrammsäle. Ich erhielt eine Zeitschrift mit Hakenkreuz: Das deutsche Katzenwesen. Die Katzenvereine sind jetzt Reichsverband. Mitglied darf man nur als Arier sein.
4. November.
Heute Morgen der erste starke Reif. Tagsüber starker Herbststurm, einzelne Güsse, schwere Wolken, gelegentlich grelle Sonne. Ich machte einen einsamen Abendweg über Feld auf gesperrter, im Bau befindlicher Straße zum Dorf herauf. Gewaltig der Kreisblick oben auf die erleuchtete Großstadt und ihre Umgebung. Schön genug ist schon unser Blick hier. Aber nur Segment, während oben das Ganze rund funkelt. Dazu heulte der Sturm. Im Hinaufgehen wieder die üblichen täglichen Herzbeschwerden, das ständige Memento.
9. November.
Trauertag für die Gefallenen der NSDAP. Die Partei und die öffentlichen Gebäude flaggen Halbmast. Die Bevölkerung wird aufgefordert, ebenso zu flaggen. Ich sehe mit Freuden, dass in unserer Nachbarschaft reichlich die Hälfte der Häuser ohne Flaggen geblieben sind.
20. November, Dienstag.
Am Mittwoch die Vereidigung. Treue dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Etwa 100 Leute. Bei der ersten Vereidigung war ich nicht anwesend, in der Hoffnung, vielleicht ganz daran vorbeizukommen. Es hat nicht sollen sein.
16. Dezember, Sonntag.
Kühn erzählte, sie hörten dieser Tage die Radioübertragung einer Rede des Führers. Immer ein paar Sätze, Pause, brausender Jubel und weiter. Plötzlich bei einer solchen Pause Stille. Dann eine laute Stimme, wo bleibt die Klack? Und dann bricht die Übertragung ab. Störung im Sender. Sie können sich den Vorfall nicht erklären.
30. Dezember, Sonntag.
Am 24. hatten wir es hier recht hübsch. Das Bäumchen brannte elektrisch zum ersten Mal im eigenen Haus. Das eigene. Wenn es auch mein unerlöstes Schloss Stotteringhay ist. Eva bekam einen schweren Zimmermannshammer, eine große Zange, zwei Schmiegen und 10 Hyazinthenzwiebeln. Am ersten Feiertag aßen wir auf dem Bahnhof zu Abend, gingen ein bisschen durch die Prager Straße und fuhren mit dem Bus zurück. Was hat mir nun 1934 gebracht? Das Häuschen mit vieler Freude und vielen Sorgen. Evas im Ganzen gehobene Stimmung. Das stärkere Gefühl der eigenen Todesnähe, des schweren Gealtertseins. Die ersten 72 Seiten meines 18. Jahrhunderts, vorher die Delille-Studie. Den unsäglichen Druck und Ekel des fortdauernden Hakenkreuzregimes. Ich habe im Sommer auch noch 8 Rezensionen für die DLZ geschrieben, wovon nur eine zurückgegeben wurde, weil der Verfasser im Ministerium sitzt und nicht gerügt werden darf. Ich sehe im vorigen Jahresresümee, das eigentlich viel trauriger ist als dieses, rühmte ich die Katerchen. Das muss auch hier geschehen.
Die Anfangsjahre der NS-Herrschaft 1933-34 sind ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann. Es ist noch heute wichtig, sich das immer wieder klarzumachen. Ab der nächsten Folge wird dann auch deutlich, wie die politische und gesellschaftliche Verfolgung von Jüdinnen und Juden mit jedem Jahr schlimmer wird. Als die Nazis ein Gesetz einführen, das auch Konvertierte wie Viktor Klemperer zu Juden erklärt, ändert sich sein Leben von heute auf morgen. Es ist der Anfang seiner kompletten Abhängigkeit von seiner arischen Ehefrau Eva. Die kommende Folge findet ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit des Nationalsozialismus, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von Die Geschichte geht weiter. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.